Liebe Gemeinde, ich kann die Freunde von Hiob so gut verstehen. Sie lesen, sie sehen, wie Hiob leidet. Sie hören von seiner Not und sie machen sich auf den Weg. Sie machen sich auf den Weg, weil sie ihm helfen wollen, weil sie für ihn da sein wollen. Und so lesen wir am Anfang vom Hiob-Buch, dass sie sich zu ihm setzen, mit ihm schweigen, mit ihm weinen, um ihn weinen und 7 Tage lang mit ihm da sitzen und nichts sagen. Und schließlich bricht Hiob das gemeinsame Schweigen mit einer ersten herzzerreißenden Klagerede. Und auf diese Klage hin brechen auch die Freunde ihr Schweigen. Diese Klage, diese Anklage Gottes können und wollen sie nicht stehen lassen. Und sie packen quasi alles aus, was die gelehrte Weisheitstheologie ihrer Zeit zu bieten hat und in der sie sehr firm sind. Hiobs Freunde wollen keine einfachen, platten Antworten geben. Nein, sie glauben daran, dass alles irgendwie einen Sinn hat, dass alles einen einsehbaren Grund hat und dass selbst das Leid nicht grundlos ist. Sie wollen das so gerne glauben, dass die Welt eine festgefügte Ordnung hat und dass Gott schon irgendwie alles richtig macht. Wenn man miterlebt, wie ein Mensch wirklich leidet, schwer leidet, so wie Hiob, das erschüttert einen. Das erschüttert nicht nur die Person, die leidet, die natürlich am meisten, aber auch die, die mit ihr unterwegs sind, die Angehörigen, die Zugehörigen, die Freunde, wie hier im Hiob-Buch. Und das erleben wir ganz oft in der Hospiz- und Palliativarbeit, dass manche Lebens- und Leidensgeschichten uns förmlich umhauen. Da sitzen erfahrene Palliativpflegerinnen und Pfleger um den Tisch und in der Übergabe wird von den Gästen erzählt, die im Haus sind, und manchmal ist so eine Geschichte dabei. Nicht, dass das eine Leid schwerer wiegt als das andere, aber manchmal sind solche Hiob-Geschichten dabei, wo dann alle schweigen und sagen, pff, das hat uns jetzt aber auch bei aller Erfahrung, die wir haben, den Boden unter den Füßen weggezogen. Und dann wird die Sehnsucht groß. Dann wird die Sehnsucht auch groß bei denen, die helfen, dass es irgendwie einen Trost gibt, dass man irgendwie einen Sinn vermitteln kann, dass man irgendwie helfen kann. Und ja, es ist der Wunsch der Freunde, so nehme ich es an, dass dieses Leiden und Ringen Hiobs mit Gott ein Ende hat, dass er irgendwie seinen Frieden findet. Sie wollen das Unbegreifliche begreiflich machen und sie wollen das Leben, das irgendwie so aus den geordneten Bahnen gerutscht ist, irgendwie wieder einfangen. Sie wollen es für Hiob, aber ich vermute, sie wollen es auch für sich selbst. Denn ja, mit dem, was sie an Hiob sehen und erleben, sind sie nicht nur erschüttert, weil es ihren Freund trifft, ihren Weggefährten, sondern ich glaube, es wird auch ihr eigenes Welt- und Gottesbild in Frage gestellt. Und ich glaube, manchmal die langen Reden, die die Freunde halten, die sagen sie nicht nur Hiob, die sagen sie auch sich selber. Aber Hiob lässt irgendwie nicht locker. Die Lesung, die wir vorhin gehört haben, ist Hiobs Antwort auf eine weitere Rede seines Freundes Eliphar. Der hatte ihm zuvor geraten, Kehre zu Gott um. Wer seine Augen niederschlägt und vor Gott demütig ist, dem hilft er. Wende dich zu Gott, dann wird schon irgendwie alles gut. Aber Hiob hält dagegen. Er sagt, ich bleibe bei meinem Widerspruch. Er bleibt im Widerspruch zu Gott und zu seiner Situation. Er will nicht einfach alles demütig an- und hinnehmen. Und so sagt er auch heute, ist meine Klage Widerspruch. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen ergangen ist, als Sie diese Rede gehört haben, die auch auf ein Fragezeichen endet und irgendwie ja, auch nicht so viel Licht am Ende des Tunnels hat blicken lassen. Das sind schon harte Worte, die da gefallen sind. Hiob sagt, es ist irgendwie so, als ob Gott sich versteckt. Heute würde man vielleicht sagen, ja, Hiob fühlt sich von Gott geghostet. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Aber gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Gehe ich nach Westen, so spüre ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so schaue ich ihn nicht. Verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Hiob spürt Gottes Abwesenheit. Und nicht nur das, am Ende kommt er zu dem Schluss, irgendwie habe ich sogar Angst vor Gott. Ja, diese Klage ist harter Tobak und wenn ich zuhöre, merke ich, nicht nur das Leid an sich erschüttert mich, sondern ich sag mal so, mein frommes Herz, auch diese widerständige, trotzige Klage. Aber ich glaube, dass diese leidenschaftliche Klage, die Hiob auch uns hier heute so vor die Füße wirft, ein ganz tiefer Ausdruck dessen ist, dass Hiob Gott vermisst, dass er ihn zutiefst vermisst, dass er Sehnsucht nach ihm hat, so wie wir es im Psalm gehört haben, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Aber meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht. Und diese ganz, ganz tiefe Sehnsucht, die sich in diesem Widerspruch ausdrückt, die wird nicht durch die Antworten gestillt, die die Freunde versuchen, ihm irgendwie nahe zu bringen. Die werden nicht durch die Antworten gestillt, die vielleicht auch sogar mal seine eigenen waren, zu anderen Zeiten. Ja, Hiob vermisst Gott. Die Theologin und Poetin Christina Brudereck hat mal geschrieben, Gott zu vermissen ist auch eine Weise, mit Gott zu leben. Und in der Bibel wird ja viel geklagt und gerungen mit Gott. Und sie schreibt dazu auch über ihr eigenes Beten. Ich habe schon oft nicht höflich gebetet, sondern ganz schön rotzig. Mit den Klagepsalmen, mit Hiob, mit Jeremia und mit Jesus. Ehrlich, mit Tränen und mit Wut, mit Seufzen oder Schreien und manchmal auch mit Schimpfwörtern. Und irgendwie habe ich mich immer dabei willkommen gefühlt. Ja, Gott zu vermissen ist auch eine Weise, mit Gott zu leben. Und Klage, ehrliche Klage, ist auch eine Form des Betens, vielleicht die ehrlichste. Und ich merke, manchmal fehlt es uns vielleicht, diese Sprache der Klage. Wie viele wirkliche Klagelieder stehen denn in den Gesangsbüchern unserer Kirche den vielen Lob- und Dankliedern gegenüber? Ja, Hiob liefert uns keine Antworten, auch uns nicht, die wir in der Hospiz- und Palliativbewegung oft solche Hiobsgeschichten sehen. Aber es lehrt uns, Hiob lehrt uns leidenschaftliches Klagen, Beten und Ringen mit Gott, ganz ehrlich zu sein. Und als Seelsorgerin nochmal den Blick auf die ganze Situation und ich überlege, was hätte Hiob denn geholfen? Vielleicht, wenn seine Freunde nach seinen Klagen nichts gesagt hätten. Diese Klagen, die ihn wie Wellen entgegenrollen, sich davon auch überrollen zu lassen und erschüttern zu lassen. Vielleicht hätte ihm geholfen, wenn sie solidarisch gewesen wären mit ihm und mit seiner Klage und nicht etwa mit Gott, um ihn zu verteidigen. Vielleicht, wenn sie ehrlich gewesen wären und ihren eigenen Zweifeln und Klagen auch Ausdruck verliehen hätten. Wir hatten neulich im Hospiz eine kleine Fortbildung zum Thema Aussegnung, Verabschiedungsritual am Totenbett. Und wir haben darüber gesprochen. Ich bin als Seelsorgerin nicht die Einzige, die das macht. Manchmal machen das auch die Pflegekräfte, der Sozialarbeiter. Und wir haben darüber gesprochen, was ist es denn, was uns manchmal so schwerfällt, ein solches Ritual, eine solche Aussegnung zu tun. Und manche haben gesagt, ich stehe dann da und werde von meinen Emotionen übermannt, selbst wenn ich die Person, die da verstorben ist und die An- und Zugehörigen gar nicht so genau kenne. Aber irgendwie kommen mir die Tränen, die Stimme bricht weg und das ist mir dann unangenehm. Da hat ein erfahrener Sozialarbeiter mal gesagt zu dieser Situation, die er auch schon oft hatte, und es stimmt, das ist auch meine Erfahrung, das macht nichts. Diese solidarischen Tränen, dieses Mitleiden und zu merken, ja, auch ich werde von der Situation zutiefst angefasst, da hat noch kein An- oder Zugehöriger gesagt, na, das fand ich jetzt aber schwierig, sondern meistens war es Trost. Gleich wird es ja die Möglichkeit geben, sich persönlich segnen zu lassen. Wie passt denn das in diese Hiob-Lage hinein? Hiob bringt weiter. Am Ende seiner Rede stehen Fragezeichen, die er noch nicht beantwortet hat. Es gibt einen anderen Ringkampf in der Bibel, als Jakob am Fluss Jabbok in der Nacht ringt und am Ende erkennt, irgendwie war es Gott, mit dem ich da in der Dunkelheit gerungen habe. Und in diesem Ringkampf sagt er einen Satz: Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Vielleicht ist das ja auch eine Motivation, sich persönlich segnen zu lassen. Nicht, weil gerade alles in Ordnung ist, nicht, weil gerade alles klar ist, sondern vielleicht als Ausdruck dessen: Gott, ich vermisse dich. Aber ich lasse dich nicht los, ich ringe weiter. In diesem Sinne, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Amen.